Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Plattenkalk von Solnhofen oder der Ölschiefer der Grube Messel. Diese beiden Gesteine haben einen ganzen Zoo schon lange ausgestorbener Lebewesen konserviert. Doch in beiden Fundstätten sind es gerade die Fische, die das Bild dominieren. Wie aber kann es denn überhaupt geschehen, dass ein Lebewesen versteinert, das fast nur aus Weichteilen besteht? Das klären wir im Lauf der Sendung. Außerdem geht es um Forscher, die beobachtet haben, wie ein Planet geboren wird. Am Mikrofon begrüßt sie zu all dem recht herzlich Arndt Reuning. Welches ist der optimale Kurs durch die Pandemie? Zu starke Beschränkungen nehmen die Volkswirtschaft in den Würgegriff, während umfassende Lockerungen dazu führen, dass die Zahl der Infizierten und der Todesopfer in die Höhe schnellt. Es scheint so, als gäbe es einen unvereinbaren Widerspruch zwischen den Interessen des Gesundheitsschutzes und den Interessen der Wirtschaft. Ob das auch tatsächlich der Fall ist, das wollten Forschende aus zwei verschiedenen Disziplinen herausfinden, und dazu haben sie ihre mathematischen Modellrechnungen kombiniert. Zum einen waren beteiligt Epidemiologen vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und zum anderen Ökonomen vom Münchner IFO-Institut. Über die Ergebnisse der Studie habe ich gesprochen mit dem Präsidenten des IFO-Instituts, mit Clemens Fuest. Ich wollte von ihm wissen, ob die beiden Ziele wirklich unvereinbar sind.
Diese beiden Ziele stehen jedenfalls nicht unvereinbar miteinander in Konflikt, wie oft behauptet wird. Das kann man sich klar machen, wenn man sich vor Augen führt, dass die Wirtschaft nicht florieren kann, wenn ein gefährliches Virus grassiert. Wenn wir also jetzt einfach öffnen würden ohne Rücksicht auf Ansteckungen und wir hätten dann eine Situation, in der man eben Gefahr läuft, sich im Geschäft, in der Schule, bei der Arbeit anzustecken, dann würden viele Menschen nicht zur Arbeit gehen, sie würden auch nicht in die Geschäfte gehen zum Einkaufen. Deshalb ist klar, so einfach, dass man durch Öffnungen unbedingt der Wirtschaft nützt, so einfach ist es nicht.
Sie haben diese Situation nun in mathematische Modelle gefasst. Welches Vorgehen bei den Lockerungen empfehlen Sie denn aufgrund Ihrer Szenarienrechnungen?
Bei der Modellanalyse kommt heraus, dass es sinnvoll ist, schrittweise und vorsichtig zu lockern, aber nicht zu schnell zu lockern. Man drückt das ja aus in Form der Reproduktionszahlen, also der Geschwindigkeit, mit der Infizierte das Virus weitergeben. Und da standen wir Ende April etwa bei 0,6, etwas darüber. Und wir sagen, man kann jetzt durch Öffnungen sich durchaus bewegen in Richtung 0,75. Aber nicht auf 1. All das immer unter der Annahme, dass unser Ziel ist, die Neuinfektion so weit einzudämmen, dass wir irgendwann sagen können, wir können die Beschränkungen beseitigen und dann weitere Neuinfektionen direkt verfolgen ohne Kontaktbeschränkung.
Ja, also schauen wir nochmal auf diese Reproduktionszahl oder die Netto-Reproduktionszahl, die zu einem bestimmten Zeitpunkt angibt, wie viele Menschen ein Erkrankter durchschnittlich selbst infiziert. Je kleiner der Wert, desto schlechter kann sich die Krankheit ausbreiten. Sie haben eben gesagt, Sie haben für verschiedene Reproduktionszahlen eben durchgerechnet, was das für unsere Gesellschaft bedeuten würde. Welche Szenarien ergeben sich denn daraus im Einzelnen?
Ja, wir haben also angenommen, dass man, wenn man zusätzliche Kontaktbeschränkungen und Schließungen etwa von Geschäften einführt, dann sinkt die Reproduktionszahl. Das ist ja sicherlich auch sinnvoll. Dann stecken sich weniger Leute an. Gleichzeitig beeinträchtigt das natürlich die Wirtschaft. Wir haben aber strikt angenommen, dass das Ziel ist, auf jeden Fall auf zum Beispiel 300 Neuinfektionen zu kommen pro Tag in Deutschland. Wir haben auch Szenarien mit 200 oder 400 durchgerechnet. Da ist die Idee, dass die dann von Gesundheitsämtern direkt verfolgt werden können und man keine generellen Kontaktbeschränkungen mehr braucht. Und die entscheidende Frage ist jetzt, soll man eher bestehende Beschränkungen schneller lösen und dafür in Kauf nehmen, dass man länger braucht, bis man dieses Ziel erreicht? Oder soll man eher zurückhaltender öffnen? Dann ist die Wirtschaft etwas mehr beeinträchtigt, aber man erreicht auch schneller das Neuinfektionsziel.
Das heißt, es gibt einen optimalen Weg hindurch durch diese Pandemie, bei dem der gesundheitliche Schaden und der wirtschaftliche Schaden so gering wie möglich sind?
Genau, das kommt jedenfalls bei diesen Simulationsanalysen heraus. Wenn wir sehr schnell öffnen würden, dann hätten wir zwar erstmal eine Entlastung der Wirtschaft, die verbleibenden Beschränkungen, die schon noch da wären, damit das Ziel der Eindämmung nicht völlig außer Reichweite gerät. Diese Beschränkungen, die wir dann noch bräuchten, die würden aber sehr lange anhalten. Das heißt, man hat eine etwas geringere Belastung für die Wirtschaft, aber dann für eine lange Zeit. Und bei uns kommt eben heraus, dass es richtig ist, lieber kurzfristig etwas mehr Beschränkungen noch in Kauf zu nehmen, also langsam zu lockern, keine neuen Beschränkungen einführen, langsam zu lockern und dann schneller die Epidemie einzudämmen, denn danach kann man ja wirklich die Beschränkungen beseitigen. Das ist wirtschaftlich besser und das ist auch gesundheitlich besser, denn dann stecken sich am Ende weniger Menschen an und es gibt auch weniger Todesopfer zu beklagen und sonstige Schäden durch die Krankheit. Also hier gehen Wirtschaft und Gesundheit Hand in Hand, da besteht eben kein Konflikt.
Sie haben den Zielwert von 300 Neuinfektionen pro Tag erwähnt. Das ist ja ein Wert, den wir eigentlich schon fast erreicht haben. Wie beurteilen Sie denn aufgrund Ihrer Studie den Weg der Lockerungen, den wir in Deutschland nun eingeschlagen haben?
Grundsätzlich denke ich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ein Weg der schrittweisen Lockerungen. Man hat ja nicht radikal aufgemacht, man hat sich etwas vorgetastet. Es ist auch meines Erachtens richtig, dass man nicht überall das Gleiche getan hat. Teilweise wird das ja in Frage gestellt, dass wir in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Wege gehen. Wir müssen aber sehen, die Unsicherheit über das, was der beste Weg zu den Lockerungen ist, die Unsicherheit ist eben gewaltig. Und da ist es gar nicht schlecht, wenn man ausprobiert. Man muss auch betonen, dass bei unserer Analyse, dieser Simulationsanalyse, eben viele Annahmen in die Modelle eingehen. Und die muss man sehr kritisch betrachten. Man kann also diese Ergebnisse nicht eins zu eins in die Realität übertragen. Man muss immer weitere Erwägungen hinzunehmen. Ich denke aber, sowohl aus der Sicht unserer Analysen als auch von der generellen Erfahrung, die wir hier haben mit dieser Krankheit in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern, läuft das in Deutschland nicht schlecht, was nicht heißt, dass bei uns alles perfekt ist.
Sagt Clemens Fuest vom IFO-Institut in München. 8 stattliche Planeten umkreisen unsere Sonne. Doch weitaus mehr Planeten existieren irgendwo dort draußen auf Umlaufbahnen um ferne Sterne. Rund 4000 von ihnen haben Astronominnen und Astronomen bereits im All aufgespürt. Die Entdeckung solch eines Exoplaneten sorgt immer dann für Aufsehen, wenn das Objekt sogar Leben beherbergen könnte. Ein internationales Forscherteam berichtet heute im Fachmagazin Astronomy and Astrophysics von einem ganz besonderen Exoplaneten, von einem, der gerade geboren wird. Mein Kollege Dirk Lorenzen hat sich diese Veröffentlichung angeschaut. Dirk, sagen Sie, was haben denn die Fachleute da ganz genau beobachtet?
Das Team hat sich eben diesen Stern AB Aurigae im Sternbild Fuhrmann angesehen. Der ist erst wenige Millionen Jahre alt, also für uns alt, aber für einen Stern blutjung, verglichen zum Beispiel mit unserer Sonne, die 5 Milliarden Jahre alt ist. Und diesen Stern AB Aurigae, den umgibt eine große Gas- und Staubscheibe. Und in dieser Staubscheibe hat jetzt dieses Team von Astronominnen und Astronomen so spiralförmige Strukturen entdeckt. Und die kommen zustande, so vermutet man, weil dort ein gerade entstehender Planet durch diese Gasmassen so hindurchflügt und der löst dann gleichsam Bugwellen aus, die sich dann so zur Spirale verdrehen.
Man sieht also die Spuren, die er hinterlässt. Aber ist der Planet selbst denn auch schon zu sehen?
Nein, also am Ausgangsort dieser Bugwellen, da sieht das Teleskop so eine Verdickung von Gas. Es ist auch relativ hell. Das müsste dieser planetare Embryo sein, der sich jetzt eben in den nächsten paar hunderttausend Jahren zum richtigen Planeten dort verdichtet. Bisher ist aber eben wirklich nur dieser Lichtfleck und die von ihm ausgehenden Bugwellen zu sehen. Der Planet selber ist eben auch relativ weit weg von seinem Stern. Auf unser Sonnensystem bezogen ist das Ganze, entspricht das so etwa der Entfernung vom Neptun. Also der ist ja bei uns ganz weit draußen.
Wie ist den Fachleuten denn diese Beobachtung überhaupt gelungen?
Man hat das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile genommen und hat dann mit einer ganz speziellen Infrarotkamera in diese Staubscheibe hineingeblickt und hat damit Details sichtbar gemacht, die man vorher eben noch nicht hat erkennen können. Das heißt, man brauchte wirklich ein Spiegelteleskop mit 8 Metern Durchmessern, um diese Details in der Nähe dieses Sterns zu sehen, der selber auch noch gut 500 Lichtjahre von uns weg ist, also auch schon ein ganzes Stück weg. Und dann sieht man da vor allem eben die Strahlung, die die ganzen Staubteilchen aussenden, die sich dort zum Planeten verklumpen. Dieser Embryo selber, der ist eben am Anfang noch sehr dunkel, deswegen sieht man ihn nicht so wirklich als einzelnen Punkt.
Jetzt wissen wir also, es gibt diese Planetengeburt, aber welche Bedeutung für die Fachwelt hat denn diese Entdeckung?
Die Astronominnen und Astronomen ahnen jetzt wirklich erstmals oder können jetzt wirklich praktisch zugucken, wie dort ein Planet entsteht. Man hat ja seit langem diese Theorie, dass Planeten ganz normales Beiwerk sind, wenn ein Stern sich bildet, dass dann aus den Resten sich eben diese Planeten verklumpen. Aber diese Phase lässt sich jetzt eben wirklich mal genauer beobachten und daher ist diese Entdeckung jetzt doch deutlich bedeutender, als wenn man sagen wir 500 weitere normale Exoplaneten irgendwo finden würde. Das ist hier wirklich ganz wichtig.
Warum ist es denn eigentlich so schwierig, entstehende Planeten zu beobachten?
Das Problem ist, dass diese Klumpen eben, diese Planeten, in einer großen Staubwolke entstehen. Das heißt, da kann man nur mit besonderer Infrarottechnik hineingucken. Ganz schwierig wird es, wenn dann diese Wolke zur Scheibe abgeplattet ist. Und wenn wir dann genau auf die Kante dieser Staubscheibe gucken, da kommt man kaum hindurch. Hier bei AB Aurigae haben eben die Astronominnen und Astronomen Glück, dass wir praktisch senkrecht von oben auf diese Scheibe gucken, wie auf so eine Schallplatte. Und dann geht eben Planetenentstehung sehr schnell. Das dauert nur wenige Millionen Jahre. Danach gibt es aber einen Planeten für viele Milliarden Jahre. Das heißt also, es ist wirklich nur ein ganz kurzer Moment. Da muss man Glück haben, den zu erwischen. Man entdeckt viel leichter fertige Planeten als gerade entstehende.
Und auf diesem Planeten, der sich da gerade bildet, könnte sich auf dem auch irgendwann Leben entwickeln?
Das ist ja die große Hoffnung, dass man so etwas tatsächlich mal findet. Bei diesem Stern hier wird das dann aber doch sehr, sehr schwierig. AB Aurigae, sein Stern, seine Sonne, der ist mehr als doppelt so schwer wie unsere Sonne. Und so ein Stern existiert dann ja nicht einmal eine Milliarde Jahre lang. Auf unserer Erde hat es aber fast 4 Milliarden Jahre gedauert, bis dann wirklich hochentwickeltes Leben aufgetaucht ist. Das heißt, Leben, wie wir es kennen, wird auf diesem Planeten hier niemals entstehen können, denn da ist dann vorher sein Stern schon erloschen.
Vielen Dank, Dirk Lorenzen, über die Geburt eines Planeten. Versteinerte Tiere und Pflanzen, die verraten den Paläontologen so einiges darüber, wie das Leben auf der Erde einst ausgesehen hat. Und dennoch stellt sich die Frage, repräsentieren die Funde denn die Gesamtheit der einstigen Tier- und Pflanzenwelt? Wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Lebewesen in Stein konserviert, die Jahrmillionen überdauert? Oder eben nicht? Ein Team an der Universität Bonn geht dieser Frage nach mit einem ganz praktischen Ansatz. Erste Ergebnisse wurden gerade veröffentlicht im Fachmagazin Scientific Reports. Michael Stang berichtet.
Wie kommen wir von einem lebendigen, existenten Tier zu einem Fossil im Gestein, das Teil des Gesteins selber ist?
Diese eigentlich recht einfache Frage beschäftigt Fabian Gäb schon einige Jahre. Der Postdoktorand von der Universität Bonn will die Prozesse ergründen, die dazu führen, dass ein Organismus der Nachwelt als Fossil erhalten bleibt. In alten Lehrbüchern heißt es dazu grob, dass etwa Fischfossilien entstehen, wenn die Körper nach dem Tod rasch sinken, von Sediment bedeckt werden, es dort zu einer Sauerstoffarmut kommt, also zum Stopp des biologischen Zerfalls, und nach geraumer Zeit entstehen Mineralien, die die Form des Tieres erhalten, kurz der Kadaver versteinert.
Wenn das so einfach wäre, würde ich mal schätzen, dass wir viel, viel mehr Fossilien noch hätten, als wir im Moment haben.
Um zu klären, was bei einer Versteinerung passiert, forscht das Team aus Bonn im Rahmen eines DFG-Projekts am Thema Fossilisation. Fabian Gäb versucht dabei, experimentell herauszufinden, wie aus einem toten Goldfisch ein Fossil werden kann. In einem ersten Experiment legte er einen Kadaver in Salzwasser bei Raumtemperatur und fotografierte täglich den Fisch, beziehungsweise das, was davon noch übrig blieb.
Wir haben nicht ansatzweise etwas produziert, was irgendwie einem Fossil ähnelt.
Die meisten Kadaver waren nach 2-3 Wochen verwest, obwohl es kaum Sauerstoff gab, zudem weder Wellen noch Temperaturschwankungen. Bei einer Verwesung werden Gase produziert, die den Körper auftreiben und mit dem Bauch nach oben schwimmen und im Extremfall platzen lassen. Das galt es zu verhindern. Also erhöhten Fabian Gäb und seine Kollegen auf die nächsten Goldfischkadaver den Druck, und zwar mit Hilfe eines Autoklaven, also eines luftdicht verschließbaren Druckbehälters. Damit konnten sie den Druck von bis zu 11 Bar simulieren, was einer Meerestiefe von bis zu 110 Metern entspricht.
Wenn man einen Fisch bei sonst gleichen Bedingungen liegen lässt und verwesen lässt, wird er bei 8 Bar Druck nicht ruptieren, bei einem Bar dagegen schon. Diese 8 Bar haben wir einfach festgestellt, die reichen aus, um dieses Aufplatzen eines Kadavers durch entstehende Fäulnisgase zu verhindern.
An der Meeresoberfläche kann der Kadaver aber nicht versteinern, sondern das gelingt nur im Sediment.
Wir müssen diesen Fisch auf den Boden kriegen, auf den Boden des Meeres. Und da haben wir festgestellt, wenn man den Druck auf einen toten Fisch, der schwimmt, erhöht, sinkt dieser Fisch ab.
Je höher der Druck, desto rascher sinkt der Kadaver gen Meeresgrund. Dort ist die Temperatur stabil, es gibt wenig Aasfresser, kaum Bewegung, aber reichlich Sediment, das den Körper bedecken kann. Notwendige Bedingungen also für eine mögliche Versteinerung. Der nächste Ansatzpunkt bei den Experimenten in Bonn war ein höherer Salzgehalt, denn auch Salz konserviert.
Die Fische, die wir diesem Meerwasser ausgesetzt haben, bleiben immer besser erhalten, je höher die Salzkonzentration ist. Und ab einer Salzkonzentration von über 10% konnte man also zumindest äußerlich keinen nennenswerten Zerfall dieser Fische mehr feststellen.
Bei den Versuchen haben Fabian Gäb und seine Kollegen noch einen Faktor beobachtet, der sich erstaunlicherweise veränderte. Der pH-Wert.
Wir haben festgestellt, dass der pH-Wert über die Dauer des Experimentes von leicht basisch, weil Meerwasser ist insgesamt leicht basisch, hat einen pH-Wert von 8,1, immer in das leicht saure Milieu abgleitet. Immer so um die pH 6 bis 6,5 nach den Experimenten. Und daher kam der Gedanke, dass eventuell eine Pufferung des pH-Werts bei basischen Bedingungen für eine Erhaltung sorgen kann.
Weitere Experimente bestätigten diese Vermutung. Damit müssen schon viele Faktoren zusammenkommen, damit ein Kadaver überhaupt die Chance zur Versteinerung erhält.
Obwohl Fossilisation ein Prozess ist, der Millionen von Jahren potenziell in Anspruch nimmt, auf jeden Fall aber dessen Ergebnisse über Millionen bis Milliarden von Jahren stabil sein können, scheint es so zu sein, dass ganz entscheidende Weichenstellungen für diesen Prozess in den ersten Tagen und Wochen nach dem Tod des Lebewesens überhaupt erstmal getätigt werden.
Damit ist das Team um Fabian Gäb aber nur an einem Punkt angekommen, wo es Fische konservieren kann, diese aber noch überwiegend aus organischen Substanzen bestehen. Rund 30 Tiere haben zu diesen Erkenntnissen beigetragen und ein Ende der Experimente ist noch nicht absehbar, denn bis jetzt haben sie noch keine eindeutige Neubildung von Mineralien in den Goldfischen entdeckt. Das könnte sich aber bald ändern.
In dem Moment, wo wir reden, läuft ein Experiment in meinem Labor. Wir versuchen in unseren Experimenten eine Mineralneubildung zu forcieren, die dann möglichst auch dafür sorgt, dass dann die physiologischen Strukturen von so einem Fisch durch diese sich neu bildenden Minerale nachgezeichnet werden. Und das ist der Punkt, an dem wir da gerade stehen. Und das ist dann die richtige Fossilisation, wo wir dann tatsächlich von Mineralneubildungen reden und dann ein Produkt am Ende haben, das dann halt auch wirklich die Jahrmillionen in einer Gesteinsformation dann halt auch aushalten kann.
Fossilien zum Selbermachen, ein Beitrag von Michael Stang war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, die Lucian Haas in seinem Heimstudio aufgenommen hat.
Die USA lockern die Regeln für grüne Gentechnik. Künftig werden in den USA bestimmte Eingriffe in das Genom von Pflanzen mithilfe gentechnischer Verfahren nicht mehr zulassungspflichtig sein. Es geht um den Einsatz sogenannter Genscheren wie CRISPR-Cas, wenn dabei nur das pflanzeneigene Erbgut in einer Weise verändert wird, wie es auch durch natürliche Mutationen geschehen könnte. Solche geneditierte Pflanzen werden in den USA künftig ohne weitere Auflagen auf den Markt kommen können. Die entsprechenden Regelungen, die das US-Agrarministerium jüngst veröffentlichte, sollen ab April 2021 in Kraft treten. Das berichtet das Wissenschaftsmagazin Science. Im internationalen Agrarhandel könnte das zum Streitfall werden, denn die geneditierten Pflanzen, die in den USA künftig unkontrolliert bleiben, müssten laut geltendem EU-Recht immer noch als gentechnisch verändert zugelassen und gekennzeichnet werden. Die Corona-Pandemie lässt die CO2-Emissionen einbrechen. Um rund ein Sechstel ist der globale Ausstoß des Treibhausgases CO2 als Folge der Corona-Abwehrmaßnahmen vieler Länder zurückgegangen, zumindest zeitweise. Bezogen auf den als Stichtag gewählten 7. April 2020 lag der globale Tageswert der CO2-Emissionen um schätzungsweise 17% niedriger als der Tagesdurchschnitt des Jahres 2019. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Fachjournal Nature Climate Change. Die Wissenschaftler hatten Emissionsdaten aus 69 Ländern, 50 US-Staaten und 30 chinesischen Provinzen ausgewertet, die bis Ende April verfügbar waren. Forschende legen in Niedersachsen einen Elefanten aus der Steinzeit frei. In einer Grabungsstelle bei Schöningen im Landkreis Helmstedt hatten Archäologen schon mehrfach Knochen und Fußspuren von Elefanten gefunden. Jüngst stießen sie dort auf ein fast komplettes Skelett eines eurasischen Waldelefanten, rund 300.000 Jahre alt. Den ersten Erkenntnissen nach starb das über 3 Meter große und vermutlich weibliche Tier aus Altersgründen und nicht durch die Jagd. Allerdings fanden die Forscher zwischen den Elefantenknochen auch Absplisse von Feuersteinen. Möglicherweise schnitten Steinzeitjäger einst Fleisch, Sehnen und Fett aus dem Kadaver. Gesichter fremder Ethnien betrachtet das Gehirn weniger differenziert. Vielen Europäern fällt es schwer, Menschen anderer Ethnien wie zum Beispiel Asiaten auseinanderzuhalten. Umgekehrt ist das ganz ähnlich. Ein Forscherteam aus Israel konnte jetzt in Experimenten zeigen, dass das mit der Funktionsweise der Hirnregion zusammenhängt, die für die Gesichtserkennung zuständig ist. Sehen Menschen unterschiedliche Gesichter, wird diese Region immer wieder neu aktiviert. Bekommen sie mehrmals das gleiche Gesicht präsentiert, wird die neurale Aktivität ab dem zweiten Mal unterdrückt. Das Gesicht gilt dann als bekannt. Der gleiche Mechanismus springt allerdings schon an, wenn wir verschiedene Gesichter anderer Ethnien hintereinander sehen. Auch dann fällt die Aktivität des Hirnareals zur Gesichtserkennung stark ab. Die Fremden werden gewissermaßen zusammen als bekannt eingestuft und nicht weiter differenziert. Die Studie ist im Fachmagazin eNeuro erschienen. Anglerfische wehren sich mit Lichtblitzen gegen Angreifer. Anglerfische leben in der Tiefsee und bringen dort durch Biolumineszenz sogar ein wenig Licht ins Dunkel. Allerdings macht das Licht sie auch zu einer leicht ortbaren Beute, zum Beispiel für jagende Seeelefanten. Ganz so einfach machen die Anglerfische es ihren Feinden aber nicht, wie ein Team von Meeresbiologen im Journal of Experimental Biology berichtet. Werden sie angegriffen, erzeugen die Anglerfische einen deutlich helleren, irritierenden Lichtblitz. Die Fische nutzen das Überraschungsmoment, um noch zu fliehen. Der Klimawandel lässt die Antarktis ergrünen. Schneeflächen sind nicht immer weiß. Sie können auch von Teppichen mikroskopischer Algen überzogen sein und dann grün erscheinen. Britische Forscher haben jetzt erstmals anhand von Satellitenbildern kartiert, wie weit der sogenannte grüne Schnee in der Antarktis verbreitet ist. Die Vorkommen sind bislang auf kleine Küstenbereiche beschränkt, die in den Sommermonaten heute schon Durchschnittstemperaturen von über 0 Grad Celsius erreichen und durch Nährstoffeinträge aus dem Meer angereichert sind. Berechnungen aber zeigen, im Zuge des Klimawandels dürften sich die Schneealgenblüten bei wärmeren Temperaturen auch auf größere Flächen ausbreiten. Die Antarktis würde dann gewissermaßen ergrünen.
Sternzeit. 20. Mai. Die hellen Nächte des Sommers. Bei Einbruch der Dämmerung ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen, soll es in einer legendären Dienstvorschrift der Bundeswehr heißen. Doch im Hochsommer gilt dies im Norden Deutschlands nur bedingt. Zumindest wird es nach der Dämmerung nicht vollständig dunkel. Denn inzwischen haben die weißen oder hellen Nächte begonnen. Die Nächte, in denen die Sonne weniger als 18 Grad unter den Horizont sinkt. Erst wenn die Sonne mindestens 18 Grad tief abgetaucht ist, lenkt die Erdatmosphäre keinerlei Licht mehr an den Himmel. Erst dann ist es physikalisch gesehen perfekt dunkel. Nahe der dänischen Grenze sinkt die Sonne zu Sommeranfang nicht einmal 12 Grad tief unter den Horizont. Im Norden geht schon jetzt die Abenddämmerung direkt in die Morgendämmerung über. Es wird zwischendurch nicht richtig dunkel. Auch zur lokalen Mitternacht, also gegen kurz nach 1 Uhr früh, ist der Himmel über dem Nordhorizont deutlich aufgehellt. Die weißen Nächte sind umso heller, je weiter nördlich der Beobachtungsort liegt. In Deutschland ist dieses Phänomen nördlich von Hannover und Berlin am auffallendsten. Zu Sommeranfang sind in Oslo, Stockholm und St. Petersburg nachts nur die hellsten Sterne zu erkennen. Und ganz im Norden Skandinaviens geht die Sonne schon gar nicht mehr unter. In Tromsø, am Nordkap oder in Kirkenes scheint schon die Mitternachtssonne. Die Grenze nach Süden liegt etwa auf der Breite der Donau. Ganz im Süden Deutschlands wird es immer nachtschwarz. Dort gibt es im Sommer keine hellen Nächte.
Und damit geht Forschung aktuell für heute auch schon wieder zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Zwei Themen dann: Schluss mit Werkverträgen in der Fleischindustrie und die Zukunft des Flughafens Tegel.
Why on earth is the birth canal so narrow that sometimes babies and mothers die?
Warum um alles in der Welt ist der Geburtskanal so eng, dass Babys und Mütter manchmal sterben?
Die Evolution hatte nun wirklich lange genug Zeit, uns Menschen zu optimieren.
That's a bad design.
Trotzdem sterben Babys, weil der Geburtskanal zu eng ist. Und wer überlebt, hat gute Chancen, dick und zuckerkrank zu werden.
And the question is, why didn't natural selection do a better job?
Vielleicht sind wir einfach nicht für das moderne Leben gemacht.
Viele Erkrankungen haben irgendwo einen starken evolutionären Ursprung.
Also zurück in die Steinzeit. Die Heilung an der Wurzel des Stammbaums suchen.
Wir werden deswegen diese Erkrankungen nur besser verstehen, wenn wir die evolutionären Prozesse, die zugrunde liegen, halt auch einbeziehen.
Dr. Darwin über Evolution und Medizin. Morgen um 16:30 Uhr.